Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo und herzlich willkommen zum libertären Podcast mit dem Monatsrückblick für den Februar 2026. Wir hoffen wie immer, dass wir euch auch diesen Monat einige spannende Audios präsentieren können. Das zu beurteilen liegt allerdings bei euch. In unserer anarchistischen Stunde haben wir diesmal folgende Themen angesammelt. Nach den News aus der Bewegung versuchen wir das Thema Debanking, sprich den Ausschluss bestimmter Gruppen und Vereine, in Klammer, jetzt also auch solche mit deutschem Pass und ohne die dem Leitbild entsprechende Gesinnung, Klammer zu, aus verschiedensten deutschen Banken zu beleuchten. Es gibt eine Satire auf die Absurditäten und Auswüchse der politischen Landschaft. Wir stellen ein Buch mit dem charmanten Titel »Alles muss man selber machen« vor und abschließend gibt es noch unseren Evergreen »Wo herrscht Anarchie?« Von mir werdet ihr gar nicht mehr allzu viel hören, da der Podcast schon prall gefüllt mit anderen Stimmen ist. Ein paar Worte muss ich aber doch noch loswerden, bevor es für euch losgeht. Am kommenden Samstag, den 14.03. ab 21 Uhr, steigt unsere verfrühte Winter Sonnenwend Fire aka Soli Party für anarchistische Radioprojekte in Form einer Karaoke Party im Fischladen in der Regerstraße in Berlin. Also Leute, der 21.03. ab 21 Uhr. Schmeißt euch in Schale, ölt eure Stimmbänder und los geht's. Ach so, auf folgende Veranstaltung wollen wir euch auch noch verweisen. Vom 19. bis zum 21.03. findet in Leipzig eine Tagung für anarchistische Studien statt. Die von der anarchistischen Hochschulgruppe organisierte Veranstaltung will dem Interesse an anarchistischen Studien im deutschsprachigen Raum eine entsprechende Plattform bieten. Mehr Infos hierzu findet ihr unter mycelium-tagung.de oder ihr schaut später bei uns in die Shownotes. Das war's von mir. Bis später.
Das Debanking geht weiter. Die Postbank will die Konten mehrerer Berliner Gliederungen der VVN-BDA, der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, zum 31. März kündigen. Betroffen sind die Regionalgruppen Treptow und Weißensee-Hohenschönhausen sowie der Berliner Landesverband. Bereits in Niedersachsen löschte die Postbank Konten von VVN-Kreisgruppen und einer antifaschistischen Begegnungsstätte. Die Postbank weigerte sich, Auskunft zu geben. Ein weiterer Angriff auf die Finanzierbarkeit von antifaschistischem Widerstand. Die Sparkasse Göttingen weigert sich derweil, sich dem Urteil des Landesgerichts zu beugen. Im Januar musste die Bank gezwungen werden, das Konto der Roten Hilfe weiterzuführen. Doch statt einzulenken, zieht die Sparkasse jetzt vor das Oberlandesgericht Braunschweig. Ein Hoffnungsschimmer verkündete die Rote Hilfe dafür am 23. Februar. Scheinbar zeigt ein offener Brief tausender KundInnen und Organisationen bei der GLS-Bank Wirkung. Darin forderten die Unterzeichnenden die Zurücknahme der Kündigung. Nun darf der Bundesverband der Roten Hilfe seine 10 Konten bei der GLS-Bank weiterführen. Wenn das nicht zeigt, dass Solidarität eine Waffe ist. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat 3 linke Buchhandlungen von der Liste des Deutschen Buchhandlungspreises 2026 gestrichen, obwohl eine unabhängige Fachjury sie für preiswürdig befunden hatte. Begründung? Verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse. Betroffen sind der Buchladen Rote Straße in Göttingen, der Golden Shop in Bremen und der Buchladen zur schwankenden Weltkugel in Berlin. Diese Buchhandlungen wurden in Vorjahren problemlos ausgezeichnet. Der Druck kam von AfD und rechten Medien, die Weimar vorwarfen, linksextremistische Verlage zu unterstützen. Dahinter steckt der sogenannte Habererlass von 2017. Verfassungsschutzerkenntnisse sollen künftig über staatliche Förderung entscheiden. Wer kulturelle Vielfalt fördert, wird delegitimiert. RechtswissenschaftlerInnen warnen vor einem Einschüchterungseffekt. Heute trifft es Buchhandlungen, morgen kann es alle treffen, die sich antifaschistisch positionieren. Am 1. März war es leider soweit. Zum ersten Mal ist der Görlinachts geschlossen worden. 1,5 Millionen Euro hat die Stadt für den Zaun ausgegeben, gegen den massiven Widerstand der AnwohnerInnen und des Bezirks. Die Stadt nahm sich also das Recht, öffentliche Räume abzusperren. Und das Ganze natürlich unter Bewachung der Polizei. Am selben Tag feierten noch mehrere hundert Menschen beim Rave Against the Zaun. Sabotagen am Zaun gab es bereits. Initiativen wie Görli Zaunfrei und Görli 24/7 mobilisieren zum Weiterkampf. Der Unrast Verlag nahm zum 2. März Werke von Noam Chomsky aus seinem Programm. Anlass sind die kürzlich veröffentlichten Epstein-Files. Aus ihnen geht die Nähe Chomskys zu Jeffrey Epstein auch Jahre nach dessen Verurteilung wegen Anstiftung zur Prostitution einer Minderjährigen hervor. In neu veröffentlichten E-Mails zwischen Epstein und Chomsky vom Februar 2019 beklagte Chomsky zum Beispiel, Zitat, die schreckliche Art und Weise, wie Epstein behandelt wurde, Zitat Ende, und die, Zitat, Hysterie, die sich um den Missbrauch von Frauen, Zitat Ende, entwickelt habe. Weiter heißt es in der E-Mail, Epstein solle die Kritik ignorieren. Für den linken Unrast-Verlag, der sich laut seinem Statement für eine gerechte Welt und gegen Frauenhass und patriarchale Gewalt einsetzt, sei Noam Chomsky als Autor nicht mehr tragbar. Täter und ihre UnterstützerInnen sollen weder geschützt noch ihnen eine Plattform oder ein Einkommen geboten werden. Das Café Noir in Karlsruhes Kulturdose macht dicht. Der Verein Nägel mit Köpfen e.V. kündigt seine Räume zum 15. April, aber nicht um zu kapitulieren. Statt sich stillschweigend zu verabschieden, nutzen sie die verbleibende Zeit für ein Abschlussprogramm rund um Anarchismus und Vernetzung. Vom 3. bis 11. April wird die Gruppe die von ihnen sogenannten kleinen A-Tage in Karlsruhe geben. Das Programm steht bereits online. Tausende Neonazis aus ganz Europa versammelten sich im Februar in Budapest zum sogenannten Tag der Ehre. Unter dem Deckmantel einer Wanderveranstaltung marschierten sie in SS-Uniformen auf historischen Nazirouten, finanziert von ungarischen Behörden. Gleichzeitig verbot die Polizei alle antifaschistischen Gegenproteste, auch eine Gedenkveranstaltung für jüdische NS-Opfer und eine Rede einer Überlebenden. Im September letzten Jahres hatte Ungarns Regierung die Antifa zur terroristischen Vereinigung erklärt. Seither werden Solidaritätskundgebungen als Unterstützung terroristischer Gruppen kriminalisiert. Die Behörden argumentieren, dass AntifaschistInnen aggressiv auftreten und Antifa-Ideologie verbreiten könnten, eine absurde Gleichsetzung von Antifaschismus mit Terrorismus. Während Faschisten ungeändert marschieren, werden diejenigen, die sich ihnen entgegenstellen, zum Feind erklärt. Das Orbán-Regime schafft den perfekten Raum für rechte Vernetzung und für internationale Repressionen gegen AntifaschistInnen. Am 13. Februar widersetzten sich über 4000 Menschen in Dresden einem Neonazi-Trauermarsch mit rund 1400 Teilnehmenden. Mehrere antifaschistische Initiativen riefen zum Gegenprotest auf. Zum Jahrestag der alliierten Bombardierung von 1945, die Rechtsextreme jedes Jahr missbrauchen, um ein Märchen zu erzählen, dass Deutsche die eigentlichen Opfer des Zweiten Weltkriegs gewesen seien. Die Blockadeversuche zeigten Wirkung. Deutlich weniger Neonazis marschierten als im Vorjahr. Doch die Polizei stellte sich schützend vor die Rechten. Mit massivem Aufgebot und Gewalt gegen DemonstrantInnen sicherte sie die Route ab. Nur wenigen gelang es, auf dem Weg der Nazis Präsenz zu zeigen. Antifaschismus bleibt notwendig und die Blockaden zeigen, selbstorganisierte Gegenwehr funktioniert, auch wenn der Staat dagegen ankämpft. Andreas Krebs, ein Gefangener mit 26 Jahren Knasterfahrung, wurde am 26. Januar nach einer Zellenrazzia auf die Isolationsabteilung A9 der JVA Tegel verlegt, angeblich wegen gefundener Drogen. Alle seine erkämpften Vollzugslockerungen wurden gestrichen. Andreas hat sich seit seiner Inhaftierung gegen die korrupten Strukturen in Tegel gestellt. Er benannte korrupte Beamte, machte die Drogenschwemme öffentlich, ein System, in dem WärterInnen und geschäftstüchtige Gefangene gemeinsam hunderte von Handys und Drogen schmuggeln und damit Tausende verdienen. Wer diese Machtverhältnisse angreift, wird zum Ziel. Andreas fordert die Rückverlegung auf seine alte Station. Mit der Verlegung in die Isolationshaft trat er in den Hungerstreik, den er nach 18 Tagen am 12. Februar beendete. Die Isolationshaft zerstört seine Perspektive. Sein Fernstudium ist vorbei, Ausgänge gestrichen, 2/3 der Haft unerreichbar. In der sogenannten Folterknaststation sitzt er isoliert, nur Radio, kein Fernseher, Besuch hinter Glas, minimale Telefonzeit. Das Gefängnis nutzt Isolation als Waffe, gegen Widerstand, gegen Menschenwürde. Solange Menschen in Käfigen sitzen, müssen wir ihre Kämpfe hören.
Verschiedenen linksradikalen Organisationen und Gruppen die Konten gekündigt. Betroffen waren auch das Anarchist Black Cross Dresden und die Rote Hilfe. Wie das aus seiner Sicht abgelaufen ist, berichtet der Rote Hilfe-Vorstand Hartmut Brückner beim Netzpolitischen Abend der digitalen Gesellschaft.
Ja, mein Name ist Hartmut Brückner, moin, und ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für die Einladung. Ich habe vor vielen Jahren in der Roten Hilfe angefangen und bin noch länger politisch aktiv, als ich überhaupt mit dem ganzen Kram angefangen habe, so vor 50, 55 Jahren. Da haben wir uns damals auch schon mit Faschisten auseinandergesetzt und ich habe angefangen, mich für politische Gefangene einzusetzen. Eine meiner ersten Kampagnen war Freiheit für Nelson Mandela und für Angela Davis. Es ist nicht wegen mir, dass die dann irgendwann freigekommen sind, aber immerhin. Ich bin auch in die Rote Hilfe eingetreten, um genau das weiterhin zu machen, um junge Leute darin zu unterstützen, bei Auseinandersetzungen mit Faschisten, wenn sie dann auch noch in einer Auseinandersetzung mit dem Staat hereingezogen werden. Ich habe nie eine Lust gehabt, mich mit dem zu beschäftigen, worüber ich heute Abend sprechen muss. Hier seht ihr unseren Post vom September letzten Jahres auf Social Media. Und ihr seht, das Fragezeichen da hinten ist einmal durchgestrichen. Das können wir auch mittlerweile machen, weil wir wissen etwas besser Bescheid, was geschehen ist. Die heutige Rote Hilfe hat eine lange Vorgeschichte. Ihr Vorläufer ist die bereits 1921 in der Weimarer Republik entstandene Rote Hilfe Deutschland. Die Rote Hilfe hat also demnach eine 100-jährige Geschichte in der Unterstützung von linken Aktivismus, von Linken, die während ihres wegen ihres politischen Engagements in Konflikt mit den staatlichen Behörden kommen. Immer geht es uns darum, den Einzelnen ihre Rechte gegenüber staatlichen Institutionen bewusst zu machen und sie in entsprechenden Auseinandersetzungen zu stärken. Die Rote Hilfe ist unabhängig, aber freilich parteilich. Die Rote Hilfe wendet sich gegen die Einschränkung demokratischer Rechte durch staatliche Institutionen, egal ob es sich um Demonstrationsauflagen, um Versammlungsverbote, um Verbote von Organisationen oder die Verfolgung einzelner Aktivistinnen handelt. Die Mitglieder der Roten Hilfe kommen aus dem gesamten linken Spektrum, von der Sozialdemokratie oder der Grünen Jugend bis zu anarchistischen oder kommunistischen Gruppen. Die Mitgliedschaft der Roten Hilfe entscheidet über die Grundsätze und Schwerpunkte der Tätigkeit durch eine von ihnen gewählte Bundesdelegiertenversammlung. Die Finanzierung der Organisation geschieht fast ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und einen ganz geringen Satz von Spenden. Und da kommen wir dann zum Thema: Kontenkündigungen bedroht die Arbeit des Vereins in ihrem Kern, die finanzielle Unterstützung der Betroffenen. Abgesehen davon, wir können die Löhne für die Angestellten nicht mehr bezahlen. Wir können laufende Kosten für die Büroräume nicht mehr bezahlen. Unsere Ortsgruppen können nicht mehr arbeiten, weil sie Mieten für ihre Räume nicht mehr bezahlen können. Sie können keine Honorare für Versammlungen, für Veranstaltungen mehr bezahlen. Sie können keine Fahrtkosten mehr bezahlen, die Leute haben in ihrer ehrenamtlichen Arbeit und. Es ist ein großer, großer Bereich, der die Arbeit des Vereins komplett lahmlegt. Was ist passiert? Ein Zusammenhang mit den Kündigungen der Konten war auffällig. Der enge zeitliche Rahmen mit der Einstufung einer angeblichen und tatsächlich ja gar nicht existierenden bestehen Antifa Ost als sogenannte terroristische Organisation, die von der US-Regierung kurz vorher verfügt worden war. Was war da eigentlich los? Am 13. November 2025 hat das US Department of State mitgeteilt, dass unter anderem Antifa Ost, in Klammern auch Hammerbande, als Transnational Terrorist Group gelistet wurde. Und damit sind alle finanziellen Geschäfte mit dieser ominösen Antifa Ost für US-Bürgerinnen verboten. Zu den Folgen der Listung einer nicht existierenden Gruppe gehört Folgendes. Bei den deutschen Banken schlagen interne Warnsysteme an. Die Einstufung habe einer neuen Risikobewertung geführt, die der Bank besondere Sorgfaltspflichten auferlege, unter anderem notwendige Prüfungen von Buchungen, so die Sparkasse Göttingen in ihrer Stellungnahme. Darüber hinaus gibt es internationale Datenbanken, die so Aufsichtsmechanismen haben. Und in Deutschland gibt es Aufsichtsbehörden wie die BaFin. Der BaFin muss bei Verdacht auf Geldwäsche von den Banken Meldung gemacht werden. Momentan geht das auch ein bisschen durch die Zeitung. Irgendeine Bank in Thüringen ist, glaube ich, mit hohen Strafen belegt worden, weil sie eine Meldung nicht rechtzeitig gemacht haben. Das ist auch schon der Deutschen Bank passiert. Für die Banken bedeutet das also BaFin ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Für die Banken bedeutet das eine erweiterte Aufsichtspflicht bei bestimmten Konten und sie haben die Sorge, aus dem internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen werden in diesem sogenannten SWIFT-Verfahren. Und da haben wir nun das Problem, dass die Hegemonie der US-Banken bzw. US-Finanzsystems so stark ist, dass sie tatsächlich eine begründete Sorge dafür tragen. Diese Kontenkündigungen sind also erst einmal das Ergebnis von Risikoabwägungen der Banken. Es gibt ja schon lange das sogenannte Geldwäschegesetz, also so lange nicht, seit 2015. Und dieses Geldwäschegesetz in seiner bislang existierenden Form hatte nicht zu einer Änderung der Geschäftsbeziehung der Sparkasse Göttingen oder irgendeiner anderen Bank mit der Roten Hilfe geführt. Im letzten Herbst veröffentlichte irgendwann die Deutsche Kommunistische Partei, dass ihnen von der GLS Bank die Konten gekündigt wurden, dass ABC, das Anarchist Black Cross Dresden, folgte und es begann, sich in bestimmten Chatgruppen Leute zu sammeln, die darüber diskutierten. Im November 2025 wurde die Rote Hilfe von der GLS Bank telefonisch zu ihren Spendensammlungen im Zusammenhang mit der sogenannten Antifa-Ost-Verfahren befragt. Dann kam nichts. Und dann plötzlich kündigte die Sparkasse Göttingen das Konto des Vereins und kurz darauf folgte die GLS Bank mit dem gleichen Schritt. Die Rote Hilfe war erstmal auf Vermutungen zurückgeworfen, weil mehr als diese Kündigungen und Verweis auf Regularien gab es nicht. Die Vermutung hatten wir schon angesprochen, eben. Die Vermutung war der Zusammenhang mit der Listung auf einer US-Liste, Sanktionsliste. Der Bundesvorstand hat dann versucht, möglichst schnell eine möglichst große Öffentlichkeit herzustellen. Wir haben eine Presseerklärung verbreitet und am gleichen Tag noch erschienen in verschiedenen Zeitungen Artikel und in schneller Folge griffen dann auch andere Medien das Thema auf. Parallel dazu haben wir die Kampagne "Wir sind alle Antifa" auf den Weg gebracht. An dieser Stelle müssen wir uns auch bedanken bei allen, die uns in dieser Situation unterstützt haben. Die Rote Hilfe erfuhr eine außerordentlich breite Solidarität von sehr unterschiedlichen Seiten. Sofort nach Veröffentlichung der Presseerklärung der Roten Hilfe und der ersten Artikel in Zeitungen entwickelte sich eine Protestwelle in den sozialen Medien. Unter anderem fand auch der Kongress des Chaos Computer Clubs kurz nach dieser Veröffentlichung statt. Und auf diesem Kongress wurde der Roten Hilfe Raum eingeräumt. Ein eigenes Panel konnten wir bespielen unter dem Titel "Die Banking und die Folgen für die Roten Hilfe", was damals aber erst sehr, sehr wenig mit Inhalt gefüllt werden konnte. Schon nach den Kündigungen der Konten der DKP und ABC hatte sich eine kleine Chatgruppe gebildet, und die sich darüber ausgetauscht hat und Ideen zur Gegenwehr überlegt hat. Dieser Zusammenschluss, "Die Banking stoppen", erweiterte sich schnell nach der Bekanntgabe des Debanking der Roten Hilfe und hat sehr koordiniert angefangen zu arbeiten. Das war wirklich beeindruckend. Unter anderem haben sich auch Kundinnen der GLS Bank dort organisiert. Gleichzeitig haben wir natürlich dagegen geklagt. Es gab ein Eilverfahren gegen die Sparkassenkündigung. Das Fazit bisher: Das Landgericht Göttingen hat mit Urteil vom 16.01. entschieden, dass die Sparkasse Göttingen das Konto der Organisation Rote Hilfe weiterführen muss. Vorerst. Damit war ein Antrag auf Erlass einer einstigen Verfügung gegen die Kontenkündigung erfolgreich. Nun müssen wir die Hauptverhandlung abwarten und sehen, ob diese Einschätzung des Gerichts Bestand haben wird. Und in seiner mündlichen Begründung stellte das Gericht nämlich klar, dass politische Entscheidungen oder Listen eines x-beliebigen Drittstaates keine ausreichende Grundlage für die Kündigung eines Kontos dadurch ein deutsches Kreditinstitut wären. Wir haben also relativ viele Möglichkeiten versucht auszuschöpfen. Wir sind juristisch dagegen vorgegangen. Wir haben politische Kontakte geknüpft und haben versucht, da Debatten zu initiieren. Und wir haben einen aktionistischen Weg auch eingeschlagen. Es gab einen Aktionstag gegen Debanking vor kurzem. All das werden wir natürlich auch weiterhin verfolgen. An dieser Stelle, und weil es darum die ganze Zeit ja geht, Antifa, wir müssen es noch einmal festhalten. Es existiert keinerlei Organisation namens Antifa. Es existiert keinerlei Organisation namens Antifa Ost. Antifa ist keine Organisation, welcher Art auch immer. Antifaschismus ist eine Haltung. Gedenken und Erinnerungen, aufklären und informieren, einschreiten und widersetzen. No pasarán, pasaremos. Aus einer antifaschistischen Haltung ergeben sich Handlungen. Die Rote Hilfe hat sich verpflichtet, von Anfang an den Leuten, die diese Handlungen voranbringen, zur Seite zu stehen. Das werden wir auch weiterhin tun. Die Solidaritätsstrukturen sprechen im Zusammenhang mit diesem Antifa von dem Budapest-Antifa-Ostkomplex. Die Konstruktion einer terroristischen Gruppierung unter diesem Etikett entstand ja erst, als die Menschen auf der Anklagebank saßen. Und aus unserer Sicht entbehrt das natürlich jeglicher Grundlage. Ansonsten ist es ein Schlagwort, was vor allem die Medien benutzt haben, um eine Vielzahl von Verfahren irgendwie zusammenzufassen. Die Definition der US-Administration, also Antifa Ost, eine terroristische Vereinigung, wurde von der Bundesrepublik und ihren Staatsschutz, auch von ihren Staatsschutzämtern und auch von den LKA und den BKA nicht übernommen. Diese Bezeichnung Hammerbande, die ab und zu immer auftaucht, stammt meines Wissens übrigens einzig und allein aus einer Schlagzeile eines deutschen Blättchens, welches sich Bild nennt. Jetzt zu diesem komischen Debanking. Die Banken behaupten ein Reputationsrisiko, wenn sie Konten der Roten Hilfe, des ABC, der DKB oder anderer weiterführen würden. Reputationsrisiko heißt, ihr Ansehen würde in der restlichen Kundschaft sinken. Dann hatte ich schon angesprochen, die Banken befürchten aus dem SWIFT-System durch die US-Dollar-Vormachtstellung ausgeschlossen zu werden. Die US-Banken haben ein, oder das Finanzsystem hat einen relativ hohen Vormachtstellung. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, um das alles zu erklären. Wir sehen das aber auch in anderen Bereichen, auch in der Software, auch in der Technologie, Instagram, also vieles, wo junge Leute auch gerade unterwegs sind und sich politisieren und so weiter, ist eine sehr zweifelhafte Geschichte. Das BASC, also das Antifaschist Solidarity Committee für Budapest, hat seinen Instagram-Account gerade gesperrt gekriegt. Auch das passiert. Und wir haben in Deutschland diese komische BaFin-Überwachungsinstanz. Die sind natürlich, seitdem es diese internationalen Listungen gibt und diese internationalen Gesetzgebungen seitens der Trump-Administration, noch einmal schärfer hinterher, unsere Banken hier auch zu kontrollieren. Auf Anfrage von Frag den Staat hat die BaFin auch die Banken selbst von sich aus unter Druck gesetzt, Meldungen zu machen bei geringstem Verdacht. In diesem Zusammenhang gehört aber auch noch mal was ganz anderes. Seit dem 31. Oktober 2024 gibt es ein Gesetz, das interessanterweise heißt Gesetz zur Verbesserung der inneren Sicherheit und des Asylsystems. In diesem Gesetz wird festgelegt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz im Finanzbereich weitgehende Einflussmöglichkeiten hat. Der Geheimdienst durfte zwar früher bei sogenannten extremistischen und verfassungsfeindlichen Bestrebungen auch schon Auskunft bei Konten und bei Banken, über Konten bei Banken einholen, aber nur gab es eine heftige Einschränkung, wenn diese Bestrebungen hetzerisch, gewalttätig und gewaltbefürwortend waren. Und diese Einschränkungen gibt es nun nicht mehr. Und jetzt können auch Konten von Menschen und Organisationen überwacht werden, die sich vollkommen gesetzeskonform verhalten. Und das war auch das erklärte Ziel der Gesetzesänderung. In der offiziellen Begründung hieß es ausdrücklich, dadurch würden auch legalistische Bestrebungen mit erheblichem Aktionspotenzial oder erheblicher gesellschaftlicher Wirkungsbreite von der Aufklärungsbefugnis erfasst. Die Menschen, über die da aufgeklärt wird, kriegen davon in der Regel nichts mit. Spätestens hier mit einer gesellschaftlichen Wirkungsbreite sind sicherlich Organisationen wie die Rote Hilfe auch betroffen. Vielleicht ja auch ihr irgendwann, wenn hier noch mehr Leute auflaufen und sich informieren wollen. Und was bedeutet das für betroffene Organisationen? Zum einen hängen diese Entscheidungen der US mit der US-Administration zusammen oder mit einem x-beliebigen anderen Drittstaat, könnte ja auch mal passieren, oder mit irgendwelchen völlig unüberprüfbaren Diensten und unüberprüfbaren Informationen jeglicher Art, dann könnte es alle treffen, die sich in irgendeiner Weise linkspolitisch oder auch überhaupt politisch zivilgesellschaftlich organisieren wollen. Es könnte Feministinnen treffen, die sich gegen Abtreibungsgegner organisieren. Es geht wegen Rüstungsexporte, streiken Hafenarbeiterinnen, so schnell Treffen wie Spendensammelnde Internationalistinnen oder queere Gruppen jeglicher Art. Debanking ist ein Teil von Angriffen auf zivilgesellschaftlichen Strukturen und die Demokratie überhaupt, behaupte ich. Gruppen, Vereine, Parteien und auch Einzelne, die sich keinerlei, wirklich keinerlei Verstoßes gegen irgendwelche Gesetze zu Schulden haben kommen lassen, können nun in ihrer Arbeit massiv behindert oder komplett eingeschränkt werden. Einzelnen, wenn das Einzelne betrifft, dann berührt es tatsächlich auch an die nackte Existenz. Grundrechte wie Meinungspresse und Vereinigungsfreiheit werden so ausgehebelt und ausgelöscht. Die bisherigen Fälle von Debanking zeigen deutlich, es braucht keine Anklage mehr und keinen rechtsstaatlichen Prozess. Es reicht, dass irgendwo im Verborgen bleibende Strukturen, sei es die US-amerikanische Regierung, wie momentan wahrscheinlich, sei es irgendwer anders, irgendwelchen politischen Deutungen in Welt setzen, wie absurd diese sein mögen, um damit im realen gesellschaftlichen Leben Auswirkungen zu erzielen. Was heißt das? Was brauchen wir nun? Es braucht eine weit gefasste und nicht nachlassende Diskussion, um den Umgang mit dieser Art von Repression, die Vereinigen oder Personen abschneidet vom Zugang zu finanziellen Mitteln. Auf der anderen Seite, und was positiv ist, es hat uns als Rote Hilfe getroffen. Es gab schon seit vielen Jahren Prozesse von Debanking. Es haben sich viele Leute im Einzelnen und im Stillen dagegen gewehrt. Von vielen haben wir nie etwas gehört. Debanking betrifft Sexarbeiterinnen, betrifft Journalistinnen, betrifft Verlage. Dass es die Rote Hilfe getroffen hat, ist in der Form eine gute Sache, weil die daraufhin entstandene Solidaritätsbewegung dieses Thema Debanking endlich auf die Tagesordnung gesetzt hat. Das heißt, wir können uns jetzt Gedanken machen über die Rolle von Banken überhaupt und unsere Abhängigkeiten von staatlichen, rechtlichen, wirtschaftlichen Gegebenheiten und das diskutieren. Wir können in diesem Zusammenhang die immer wieder bemühte Hufeisentheorie begreifen und deutlich zurückweisen. Und konkret zur Beruhigung erstmal, das Konto bei der Sparkasse ist vorerst erstmal gesichert. Wir müssen die Hauptverhandlung abwarten oder den Einspruch der Sparkasse gegen das Eilverfahren, um dann weiterzukommen. Aber diese ganzen Juristereien erspare ich euch auch. Wir sind in Gesprächen mit der GLS Bank und das meiner Einschätzung nach vor allem aufgrund des breiten Drucks in den Strukturen von Debanking stoppen. Wir sind nach wie vor in einem Gespräch mit dem Vorstand der GLS Bank. Vorsichtig würde ich sagen, es sieht nicht ganz schlecht aus. Ansonsten, wir haben Kontakt gesucht zu parlamentarischen Fraktionen und zu Parteien, um parlamentarische Anfragen starten zu können. Wir haben also auf einigen Bereichen versucht zu agieren. Unsere Arbeit ist gleichzeitig weitergegangen. Wir haben nach wie vor die Großverfahren gegen Antifaschistinnen, Antifa-Ost, ich sagte es schon, die Bezeichnung für eine Vielzahl von Verfahren gegen Antifaschistinnen. Morgen wird der Urteilsspruch gegen Maja in Ungarn erwartet und verschiedene Solidaritätsstrukturen haben bundesweit zu Protesten aufgerufen. In Ungarn, wahrscheinlich wisst ihr es mittlerweile alle, kann von einem rechtsstaatlichen Prozess überhaupt keine Rede sein. Es sitzen noch einige Antifaschistinnen in der BRD im Gefängnis. Es gibt zwei Großverfahren mit jeweils über 100 Verhandlungstagen und ein drittes Großverfahren wird noch erwartet. Wir werden weiter an der Seite dieser Antifaschistinnen stehen und sie weiterhin unterstützen. Ich habe es schon angedeutet, die Zivilgesellschaft als Ganzes bleibt unter Druck. Da es braucht keine Verbote, keine Anklage, keinen rechtsstaatlichen Prozess mehr. Es reicht eine politische Deutung, ob auf Washington oder von unserem VS. Und schon werden zivilgesellschaftliche Strukturen wie Hate Aid zum Beispiel auch oder linke Strukturen wie die Rote Hilfe in der Arbeit und Integrität angegriffen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Auch wenn irgendwann mal diese Konten wieder freigegeben werden, bleibt doch immer ein Nachgeschmack bei vielen Leuten. Die haben irgendeinen Dreck am Stecken. Die Integrität von Organisationen, die mit solcher Repression konfrontiert sind, können diese Organisationen aber von sich aus nur schwer wiederherstellen. Und das bedroht nicht nur uns, sondern die gesamte demokratische Zivilgesellschaft. Und deshalb ist der Widerstand gegen diese Entwicklung notwendig. Wir brauchen gar nicht auf die AfD zu warten. Es gibt noch so eine merkwürdige Geschichte, von der wenig Leute wissen, das sogenannte Haber-Verfahren. Die mehr als 2500 Überprüfungen zivilgesellschaftlicher Projekte und Einzelpersonen durch den sogenannten Verfassungsschutz allein in den letzten 4 Jahren. Das sogenannte Haber-Verfahren hat sich zu einem zentralen Instrument staatlicher Ausforschung entwickelt. Ministerien leiten Förderanträge von Nichtregierungsorganisationen und engagierten Einzelpersonen routinemäßig an den Inlandsgeheimdienst weiter. Die Betroffenen erfahren mal wieder nichts davon. Ein konkreter Verdacht für irgendwas ist gar nicht nötig. Und dieser Verfassungsschutz entscheidet im Hintergrund also mit, wer öffentliche Gelder bekommt oder wer nicht. Wir können uns vorstellen, ein Verfassungsschutz, der sich mit dem NSU einlässt und ähnliche Geschichten. Und das nicht, also NSU war ja nur das eines der letzten Dinge. Wir können weit zurückblicken in die 70er Jahre und so weiter und so fort. Ein solcher Verfassungsschutz, wir können uns denken, wem da Geld zufließt und wem es verwehrt wird. Diskutieren wir also weiter. Wir versuchen, das aufrechtzuerhalten. Auch wenn die Rote Hilfe jetzt vielleicht ein Teil, zumindest ein Teil ihrer Konten behalten wird, appellieren wir an alle Strukturen, sich weiterhin damit auseinanderzusetzen. Und das fängt an, dass Einzelne in ihrem bekannten Familien- und Kolleginnenkreis darüber debattieren, in ihren eigenen jeweiligen Organisationen diese Debatten einfordern und vieles mehr. Was den einzelnen Leuten am ehesten dabei entspricht, das werden wir nicht vorschreiben, das tun wir auch sonst nicht. Wichtig scheint uns aber, dass überhaupt auf diesen perfiden Versuche zivilgesellschaftliches Engagement auszutrocknen reagiert wird. Denn wir wissen es alle, die AfD hat Stimmenzuwächse und das heißt, wir müssen uns eine Gegenwehr erarbeiten, wir müssen uns organisieren. Die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, denen wir entgegensehen, die repressiven Gesetze gegen Arme, die steigenden Kosten für ein Dach über den Kopf, die Kürzungen im Gesundheitswesen, die Wiedereinführung des Kriegsdienstes. Diese Liste ist fast endlos ausführbar. Einige der Gesetze, die ich gesagt habe, von denen ich erzählt habe, das sind noch lange nicht alle, fliegen uns um die Ohren, auch schon ohne dieses Debunking, was noch einmal ganz neue Form und Art von Repression ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
Sag mal, seit wann ist eigentlich die Schule eine Außenstelle der Bundeswehr?
Seit man gemerkt hat, dass TikTok allein nicht genug RekrutInnen bringt.
Es werden hier sogar 17-Jährige rekrutiert.
Praktisch. Noch nicht volljährig, aber schon alt genug fürs Schießen.
Wählen dürfen sie bei den meisten Wahlen nicht.
Aber sterben fürs Vaterland? Da ist man dann plötzlich reif genug.
Und die Bundeswehr geht versteckt in Schulen.
Klar, wo findet man sonst Menschen, die noch keine Lobby haben?
Ich stelle mir das im Unterricht vor. Mathe. Wenn ein Panzer 12 Millionen kostet,
wie viele Jugendzentren müssen wir dafür schließen?
Geschichte wird auch spannend.
Ja, Deutschland hat da ja so eine kleine militärische Tradition.
Die SchülerInnen reagieren jedenfalls.
Mit Streiks.
Was erstaunlich ist.
Wieso?
Normalerweise wird jungen Menschen ja ständig erzählt, sie seien unpolitisch.
Bis sie plötzlich gegen Aufrüstung sind.
Dann heißt es sofort, die verstehen die sicherheitspolitische Lage nicht.
Doch, doch, sie verstehen sie sehr gut.
Nämlich?
Dass die Sicherheit der Reichen immer militärisch organisiert wird.
Klar, während die Unsicherheit der anderen sozial organisiert wird.
Mit kaputten Schulen, prekären Jobs und jetzt eben Wehrpflicht.
Interessant auch die Argumentation, die Jugend muss Verantwortung übernehmen.
Wenn es um die Profite der Rüstungsindustrie geht, übernimmt die Verantwortung dann der Staat.
Also wir alle.
Genau. kollektiv bezahlen, individuell sterben.
Und wenn SchülerInnen sagen, wir wollen das nicht?
Dann nennt man sie naiv.
Dabei ist eigentlich die Vorstellung naiv, Krieg sei eine pädagogische Maßnahme.
Oder ein Berufsorientierungsprogramm.
Was willst du später mal werden?
Am liebsten alt.
Hast du die neuen Geschichten über AfD-Abgeordnete gehört?
Welche genau? Den Rassismus oder den Nationalismus?
Ich meinte die Familienbetriebe.
Ach so, die parlamentarische Überkreuzbedienung.
EhepartnerInnen, Geschwister, Kinder, alle schön auf der Gehaltsliste.
Man könnte meinen, der Bundestag sei eine Mischung aus Arbeitsagentur und Familienfeier.
Das nennt sich dann parlamentarische Zusammenarbeit.
Oder familiäre Lieferkette.
Und natürlich empört sich die AfD gleichzeitig über die Altparteien.
Was ich interessant finde.
Das Parlament war doch schon immer ein erstaunlich guter Arbeitsplatz für Verwandtschaft.
Nur, dass die AfD dabei zusätzlich behauptet, sie würde aufräumen.
Der klassische Trick der Rechten.
Genau, erst das gleiche System benutzen.
Und sich dann als Antisystem verkaufen.
Dabei ist die AfD nicht gegen Vetternwirtschaft.
Sie will nur selbst dran verdienen.
Und das Ganze wird als bürgerliche Normalität verkauft.
Parlamentarismus heißt schließlich, politische Macht trifft soziale Elite.
Genau.
Andere Parteien organisieren Vetternwirtschaft.
Die AfD organisiert Vetternwirtschaft plus autoritäre Ideologie.
Sie kassiert das gleiche Geld.
Und arbeitet gleichzeitig daran, demokratische Rechte abzubauen.
Dabei liebt sie das System.
Es bezahlt ihre Büros.
Es finanziert ihre MitarbeiterInnen.
Und es bietet ihnen eine Bühne für autoritären Müll.
Die AfD ist kein Betriebsunfall des Parlaments.
Sie ist eine seiner möglichen Konsequenzen.
Wenn Nationalismus auf Karrierismus trifft.
Und beides aus Steuern finanziert wird.
Der Filz ist im Parlament strukturell.
Der Faschismus ist es zum Glück noch nicht.
Deshalb sollte man die AfD bekämpfen.
Aber ohne so zu tun, als wäre der Rest der Politik ein moralisches Gegenmodell.
Sonst glaubt am Ende noch jemand, das Problem seien nur die falschen Cousins.
Dabei ist das ganze System ein Familienfest mit sehr exklusiver Gästeliste.
Anderes Thema. Der Bundestag hat beschlossen, dass der Wolf jetzt leichter abgeschossen werden darf.
Ja, offenbar ist er plötzlich eine akute Gefahr für die Zivilisation.
Seit wann?
Seit er vermehrt zurück ist, um mit Jagdgästen um Rehe zu konkurrieren.
Ach so, also nicht wegen der Menschen.
Iwo, wegen der zahlenden Kundschaft.
Die kommt ja extra aus ganz Europa, um hier Tiere zu erschießen.
Naturerlebnis mit Zielfernrohr.
Und Trophäe fürs Wohnzimmer.
Der klassische Naturschutz. Erst abschießen, dann ausstopfen.
Der Wolf macht das anders.
Ja, der frisst einfach.
Unverschämt.
Und ohne Jagdschein.
Vor allem ohne Jagdpacht.
Das ist wahrscheinlich der eigentliche Skandal.
Der Wolf nimmt sich einfach ein Reh.
Ohne vorher fünfstellige Beträge an einen Jagdverband zu überweisen.
Man stelle sich das vor, ein Raubtier, das keinen Marktpreis kennt.
Fast schon antikapitalistisch.
Und deshalb muss er natürlich weg.
Weil er das falsche Geschäftsmodell hat.
Die offizielle Begründung lautet ja, Schutz der Bevölkerung.
Ja, der gefährliche Wolf.
Der statistisch ungefähr so viele Menschen angreift wie ein Eichhörnchen.
Aber über Eichhörnchen schreibt keine Boulevardzeitung.
Beim Wolf funktioniert die alte Märchenlogik.
Rotkäppchen, Großmutter, Panik.
Dabei ist der Wolf in Wirklichkeit ein ziemlich normales Tier.
Er jagt, um zu leben.
Der Mensch jagt,
um ein Foto mit dem Kadaver zu machen.
Um danach zu erzählen, wie gefährlich das Tier war.
Während es tot auf dem Boden liegt.
Das nennt man dann Weitgerechtigkeit.
Der Wolf erinnert uns nur an etwas sehr Unangenehmes.
Was denn?
Dass wir nicht die einzigen Raubtiere in diesem Wald sind.
Der Unterschied ist nur,
der Wolf braucht keinen Geländewagen dafür.
Wir haben diesen Monat eine Veranstaltung im Syndikat besucht. Es handelte sich dabei um eine Buchvorstellung, in dem über emanzipatorische Projekte und Gegenden in den letzten 150 Jahren geschrieben wird.
Christopher wird heute aus seinem neuen Buch lesen. Alles muss man selber machen, hat einen wunderbaren Titel. Ne? So ist es, ne? Sehr weiblich der Titel auch.
Vielen Dank an euch fürs Kommen. Ich freue mich sehr, das Buch vorstellen zu können. Alles muss man selber machen zur Geschichte der Rätebewegung von der Pariser Kommune zur Rojava. Was ich vorhatte, war eben eine Geschichte zu erzählen, Geschichten zu erzählen von Menschen, die sich entschlossen haben, ja, Geschichte selbst in die Hand zu nehmen, Gesellschaft umzugestalten. Von unten Basisbewegungen, Räte, Komitees zu gründen, um damit bestehende Herrschaft herauszufordern und eine neue Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens aufzubauen. Von der Pariser Kommune, also 1871 bis nach Rojava, also bis in die Gegenwart, eben den internationalen und den peripheren Gedanken sichtbar machen. Das ist sozusagen die eine Tendenz. Und die zweite Tendenz, die damit einhergeht, ist die, dass ich Rätebewegungen, die ich dann im Buch aufgenommen habe oder die mir wichtig waren, jene waren, denen es gelungen ist, wirklich die gesamte gesellschaftliche Produktion und auch Reproduktion zu verändern.
Was ist denn das, was den Erfolg ausmachte und macht?
Die Rätebewegungen waren dann erfolgreich, wenn es ihnen gelungen ist, eben nicht nur die Produktion, sondern alle gesellschaftlichen Bereiche zu reorganisieren, also eben auch Fragen nach Gesundheit, nach Justiz, nach wirklich der Reproduktion, also der Umgestaltung des menschlichen Zusammenlebens, Fragen des Militärs und dergleichen. Es ist eben nicht mehr nur der meist männliche weiße Arbeiter, der Reproduktionen verändern soll, sondern es ist wirklich eine Vielfalt, es ist eine Multitud von unterschiedlichen Akteuren, die zusammenkommen und die von unten gemeinsam entscheiden, Gesellschaft anders zu machen. Man könnte wirklich das auf den Punkt bringen, Revolutionen oder soziale Bewegungen sind dann erfolgreich, wenn die Frauen dabei sind, wenn die Frauen an erster Stelle stehen, weil es, glaube ich, ein Zeichen dafür ist, dass man es schafft, wirklich Gesellschaft zu verändern.
Was sind denn eigentlich Räte?
Es ist eine ganz historische Praxis, die man sich in ebenso unterschiedlichen Kontexten wie der Pariser Kommune, den russischen Revolutionen von 1905 und 1917, aber auch eben den Revolutionen in Deutschland, Österreich 1918, 1919 finden kann, die sich dann aber auch in Bewegungen 1956 in Polen oder in Ungarn bei den Arbeiteraufständen wiederfinden lassen oder dann eben in antikolonialen Befreiungsbewegungen eine Rolle spielen, die in der Nelkenrevolution in Portugal 74, 75 eine Rolle spielen und die eben heute immer noch in Rojava präsent sind. Es geht mir um wirklich kollektive, um basisdemokratische Vollversammlungen, die von unten anfangen, über ein Delegiertensystem Gesellschaft zu reorganisieren. Das heißt, von unten ausgehend, die unterste Ebene, also die Kommune, der Arbeiterrat, der Dorfrat, wie auch immer man das dann ausgestaltet, das Komitee ist die wichtigste Entscheidung und da ist Macht sozusagen zentral und je weiter man sich von der untersten Ebene entfernt, desto weniger soll eigentlich Macht ausgeführt werden.
Gibt es markante Zeiten, zu denen solche Orte vermehrt entstehen zu scheinen? Was macht den Beginn des Wandels aus?
Dieses Bedürfnis nach Selbstorganisation, dieses Bedürfnis nach Gesellschaft umgestalten oder diese Notwendigkeit, das alles muss man selber machen, häufig in historischen Situationen entstanden ist, in denen das schlichtweg nötig war. Also häufig an historischen Bruchsituationen entstanden ist. Das waren Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, Aufstände, Rückzüge der staatlichen Macht oder ähnliches. Also es war immer, Momente, in denen bestehende Herrschaft ohnehin bereits schwach war oder es krisenhafte Momente gab und in denen dann diese Räte entstanden sind und angetreten sind, eben diese krisenhaften Momente neu zu organisieren. Und auch eben angetreten sind, diese Neuorganisation nicht in einem einheitlichen Moment anzugehen, also Revolution nicht als den einen Moment zu verstehen, an dem es schön kracht und man die Herrschaft stürmt und man die rote Fahne auf dem Reichstag hisst und dann ist alles schön und gut, sondern dass es als Prozess versteht. Also versteht mich nicht falsch, man kann ruhig die rote Fahne auf dem Reichstag hissen, das sehr gerne, aber die Vorstellung, dass Revolution eben etwas ist, was eigentlich danach erst beginnt, was danach sozusagen alltäglich gestaltet werden muss. Eine andere Gemeinsamkeit, die aufgrund der Tatsache, dass diese Räte oder dass diese Bewegungen eben häufig in Bruchsituationen, in gesellschaftlichen Krisensituationen entstanden sind, waren sie eben häufig auch mit Gewalt konfrontiert. Also Bürgerkriege, Kriege sind keine unblutige Sache und davon waren auch diese Bewegungen betroffen. Und zwar in einer wirklich massiven Art und Weise, in einer Art und Weise, die die meisten eben auch, und das ist auch eine Gemeinsamkeit, die meisten halt zum Scheitern oder zum Untergang verurteilt hat, weil sie der staatlichen Gewalt unterlegen sind. Wenn man sich eben in der Welt umguckt, sieht man ja jetzt ja nicht eine Fülle von antistaatlichen oder basisdemokratischen Organisierungsformen. Deswegen kann man davon ausgehen, dass sie leider alle oder die meisten eben Geschichte sind und zerschlagen wurden. Und im Buch habe ich drei Momente aufgemacht, wie das vonstatten gehen kann. Das ist zum einen langsames Vergehen, ein langsames Energieverlieren dieser Bewegung. Das sieht man bei den Zapatistas, bei der EZLN, die immer noch existieren im lakanotischen Urwald, aber deren Durchsetzungskraft mit den Jahren immer schwächer wurde. Die zwar auch mit staatlichen Angriffen zu kämpfen haben, aber die eben sozusagen langsam auch intern an Drive, an Energie verloren haben und so langsam ausbröseln. Das verweist auf die zweite Art des Niedergangs der Räte, nämlich die schlichte Übernahme, und zwar meist die Übernahme durch die kommunistische Partei. Da ist natürlich die russische Revolution bzw. die Oktoberrevolution das schlagende Beispiel. Also die revolutionäre Bewegung, die ja in Russland bereits 1905 begann und dann in der Februarrevolution unter dem Slogan Alle Macht den Sowjets, da kommt auch der Name her, also Sowjets, der russische Name für Räte, auf die Straße gegangen sind und wirklich eine Selbstverwaltung von unten gefordert haben. In einer Zeit, in der die Kommunisten, also Lenin und Trotzki, noch gar nicht in Russland waren, weil sie noch im Exil weilen mussten. Und das Dritte ist eben, der dritte Moment des Scheiterns ist eben die staatliche Gewalt von außen. Also das sind eben Niederschlagungen durch staatliche Gewalt. Das ist vor allem eben in der deutschen oder mitteleuropäischen Revolution 1918, 1919 sichtbar.
Gibt es einen konkreten Grund, der genannt werden kann? Warum?
Gleichzeitig sind eben diese Bewegungen alle niedergeschlagen worden und zwar mit einer unfassbaren Brutalität. In Deutschland war es die Reichswehr von einem SPD-Verteidigungsminister organisiert, die gerade, wenn man die bayerische Rätebewegung, die eben bis 1919 existiert hat, als Beispiel nimmt, mit einer wirklich unfassbaren Brutalität niedergemäht wurde. Also es war eben nicht nur eine militärische Niederschlagung, sondern wirklich ein, man kann es nicht anders nennen, ein Gemetzel. Also mit Folter, eine allumfassende Brutalität gegenüber diesen Bewegungen. Man könnte sagen, was es den Staaten ging, war wirklich ein Exempel zu statuieren und zu sagen, jegliche Form von Selbstorganisierung, jegliche Form von Antistaatlichkeit, jegliche Form von wirklicher Emanzipation von Menschen ohne den Staat muss unterbunden werden. Und jede Form, die das versucht haben, müssen sozusagen wirklich mit der Wurzel wirklich ausgerottet werden. Und es darf sozusagen keine Erinnerung mehr geben und es darf auf jeden Fall keine Möglichkeit mehr geben, dass sich das wiederholt. Also musste man immer wieder historische Exempel statuieren, um solche Bewegungen für die Zukunft zu vermeiden.
Im Folgenden hören wir einen kurzen Ausschnitt aus dem Buch von einer hier recht unbekannten Bewegung.
China war Anfang des 20. Jahrhunderts ein massiv landwirtschaftlich geprägtes Land. 85% der Bevölkerung waren Bäuerinnen und Bauern. Gibt es auch eine autonome Bauernbewegung, die auch sozusagen aufbegehrt gegen die imperialistische Herrschaft. In der südchinesischen Küstenprovinz Haifeng entwickelte sich eine besonders revolutionäre Bewegung. Dort war der 1896 geborene Kommunist Peng Pai aktiv. Peng hatte bereits Anfang der 1920er Jahre versucht, die lokale Bevölkerung zu organisieren. Doch hatten die meisten Bäuerinnen und Bäuer noch nie etwas vom Kommunismus gehört. Auch mit dem Begriff der Revolution konnten sie nichts anfangen. Schlimmer noch, die DorfbewohnerInnen betrachteten Peng mit seinen unverständlichen Wörtern als Teil einer unnahbaren Elite oder jagten ihn gar als vermeintlichen Steuer- oder Schuldeneintreiber der Großgrundbesitzer aus den Dörfern. Nach diesen Startschwierigkeiten gelang es Peng jedoch durch sein zunehmendes Verständnis des ländlichen Lebens, das Vertrauen der Bäuerinnen und Bäuer zu gewinnen und einen mächtigen Bauernverband aufzubauen. Bis Mai 1926 waren knapp 200.000 Bäuerinnen und Bäuer in 660 Dorfgruppierungen im Verband organisiert. Das waren nahezu alle Landwirte der Region. Neben der kollektiven Verhandlungsmacht bot der Verband seinen Mitgliedern weitere Vorteile an. Pengs Bauernverband baute eine kostenlose medizinische Grundversorgung auf und startete Alphabetisierungskampagnen. Ebenso vermittelte der Bund in juristischen Streitfällen und bot Schutz gegen Kaufleute und Pachteintreiber. Daneben hielten sich vor Ort auch Arbeiter, Studenten und Frauenverbände, durch deren politischen Druck im Kreis Haifeng die städtischen Mieten um 25% gesenkt wurden. Rote Flaggen und revolutionäre Slogans schmückten die Häuser, Straßen trugen fortan die Namen von Marx. und Lenin. In diesem Kontext 1926-27 eine weitere Radikalisierung der Bewegung ist. 1927 wird in China zu einem Jahr der Aufstände. Die Kuomintang und die Kommunisten kämpfen um die Vorherrschaft. Es kommt zu diversen eben Aufständen. Doch auch in Haifeng, unserer Region, geht es weiter. Die Bäuerinnen und Bauern im Kreis Haifeng hatten sich in der Zwischenzeit weiter radikalisiert und forderten nun offensiv alle Macht dem Bauernverband. Auch wenn für diesen Verband die Bezeichnung des Sowjets Anfang nicht verwendet wurde, fanden sich in ihm doch wesentliche rätedemokratische Elemente wieder. Durch die Reorganisation der kommunistischen Truppen aus Shangtu hatte der Verband nun auch eine militärische Macht an seiner Seite und rief am 1. November eine Revolutionsregierung aus, die zunächst die sogenannte Konterrevolution unterdrücken wollte. Konkret meinte dies die Verfolgung und Exekution zahlreicher Grundbesitzer und solcher, die dafür gehalten wurden. Mindestens 5000 Menschen kamen bei diesen Gewaltakten ums Leben. Am 13. November fand in Lufeng, das ist die Hauptstadt dieses Kreises, eine, Zitat, allgemeine Konferenz der Arbeiter, Bauern und Soldaten statt, die einen Sowjet für die gesamte Region wählte, die in 14 Bezirke aufgeteilt wurde. Jeder Bezirk bekam einen Sowjet, dem wiederum die Dorfbezirke unterstellt waren. Eine weitere Konferenz vom 18. bis zum 21. November legte die Politik des Sowjets fest. Im anschließenden Referat, das sich über 2 Tage erstreckte, kündigte Peng ein Ende des Landbesitzes und der alten Eigentumsverhältnisse an. Konkrete Ausgestaltung war je nach politischer Lage und Mehrheitsverhältnissen sehr unterschiedlich. Die Bäuerinnen und Bauern gestalteten sie so, wie sie ihren Bedürfnissen am ehesten entsprachen. Unter dem Begriff Landreform fielen meist wilde Enteignungen zusammen mit öffentlichen Hinrichtungen von Grundbesitzern. Als Sowjet wurde das Verbrennen von Grundbucheinträgen oder von Mietverträgen, die Vertreibung der Reichen oder auch die Verteilung von Schmuck, Geld und anderen Luxusgütern aus Privatbesitz unter der Dorfbevölkerung verstanden und umgesetzt. Rund 800 Soldaten der Roten Armee sowie freiwillige Rote Garden in den Dörfern verteidigen das Sowjetgebiet vor Angriffen. Die Sowjets ermöglichten Frauen erstmals, selbst Land zu besitzen und führten das Recht auf Scheidung ein. Die letzten Wochen des Jahres ließen die Menschen in der Region Haifeng hoffen. Die Ernte war gerade eingefahren und die Bäuerinnen und Bauern mussten in ihrer neuen Sowjetunion keine Pacht mehr bezahlen. Im Vertrauen auf ihre Vorräte und ausreichende Bargeldreserven steigerten sie ihren Konsum massiv. Doch brach durch die Isolation der kleinen Sowjetregion innerhalb Chinas und ihre militärische Bedrohung durch die Kuomintang bald der Handel zusammen. Lebensmittel wurden knapp und die Soldaten konnten nicht mehr entlohnt werden. Von diesem Problem wusste man in der Hauptstadt des Sozialismus, in Moskau, zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Im Gegenteil, Stalin kam durch den Erfolg der Bewegung von Haifeng überrascht zu dem Schluss, es sei nun in China an der Zeit, flächendeckend parteitreue Sowjets einzusetzen. Die nationale Revolution habe, so Stalin, eine neue Phase erreicht und sei nun in eine proletarische Revolution übergegangen.
Dies klingt nach sehr schlechten Nachrichten.
Diese erneute Kehrtwende aus Moskau sollte für die Bewegung in China drastische Folgen haben. Darin, dass Stalin die Kommunistische Partei dann aufgefordert hat, überall jetzt Aufstände anzuzetteln, überall Kommunen und Räte zu gründen, die allerdings von der Partei gesteuert wurden, ohne allerdings an den Bedürfnissen oder an den Bedingungen der lokalen Bevölkerung anzusetzen, ohne die lokalen Verhältnisse zu erkennen. Damit war das Scheitern dieser Bewegung natürlich auch vorprogrammiert.
Dennoch empowernd zu hören, dass es auch in China revolutionäre Bewegungen gab. It's calling
to our mind. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein.
Danke für die Vorstellung dieses wichtigen Buches, das uns auch zu heutigen Zeiten daran erinnert, dass es viele Möglichkeiten gibt, ein besseres Leben aufzubauen. It's calling to our
minds. Bevor wir die Stunde mit Woher stand hier ausklingen lassen, noch ein paar Infos unsererseits. Tipps, Infos, geilen neuen Song unter Creative Commons veröffentlicht, Fragen oder einfach ein kurzes Feedback, kontaktiert uns unter aradio-berlin@riseup.net oder folgt uns bei Mastodon unter @aradio_berlin. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Hallo und willkommen zu Wo herrscht Anarchie? Unsere satirische Presseschau. Wir beginnen unsere Rundreise in Baden-Württemberg. Denn da ist Revoluzzerzeit. Ach so, nein, nicht wegen der Landtagswahl, die im Übrigen erst nach Fertigstellung dieses Beitrags stattgefunden haben wird. Nein, da werden wahrhaftig Rathäuser gestürmt und die BürgermeisterInnen abgeführt. Das glaubt ihr nicht? Hier die Überschrift aus der Nötiger Zeitung.
Beim Rathaussturm in Altenried herrschten Übermut und Anarchie.
Kein Wunder, da wäre ich auch übermütig.
Für Bürgermeisterin Patricia Mitnacht ist es das erste Mal, dass die Narren das Kommando übernehmen.
Ob der Name der Bürgermeisterin nun stimmt, wissen wir nicht. Aber es passierte auch nicht nur dort. In der Bittigheimer Zeitung hören wir, dass dort
närrische Anarchie im oberen Kirbachtal
herrscht. Hier versuchte sich der Amtsträger sogar dem Zorn von unten zu entziehen, aber daraus wurde nichts.
Bürgermeister Holger Albrich nutzte die Verkleidung beim Rathaussturm auch nichts mehr. Der Umsturz war besiegelt.
Und so schnell kann es gehen. Selbst im Ländle. Lass uns das schnell nachmachen. Auf lessentiell.lu lesen wir den ganz großen Aufmacher.
Regierungsblockade. Rekordanarchie ist vorbei. Brüssel bekommt neue Regierung.
Plötzlich taucht doch noch eine belgische Regierung auf. Gibt's ja gar nicht. Dabei lief es so gut für die Anarchie. Was ist in dem Land denn eigentlich los?
Belgien ist für endlose politische Verhandlungen bekannt. In den Jahren 2010 und 2011 war das Land 541 Tage ohne handlungsfähige Regierung.
Dieses Mal waren es mehr als 600 Tage, noch ein paar drauf und es wären 2 Jahre gewesen. 2 Jahre Anarchie. Klingt auch als Buchtitel ganz gut. Aber jetzt mal ernsthaft, das können wir richtig feiern. Kein Wunder, dass das in den Medien zu wenig Beachtung findet. Aber dafür gibt's ja uns. Zum Schluss noch mehr Rambazamba, denn die Rheinische Post berichtet über
Anarchie in der Biberburg.
Es geht um einen Film.
In dem actiongeladenen Kinderfilm Hoppers zettelt eine leidenschaftliche Umweltschützerin im Tierreich eine Revolution an, mit chaotischen Folgen.
Das klingt schon mal spannend. Im Artikel wird zunächst die Protagonistin vorgestellt.
Die kleine Mabel Tanaka liebt Tiere über alles. Sie kann es nicht mit ansehen, wenn die Schildkröte im Terrarium ihrer Schulklasse eingesperrt ist und von den Mitschülern drangsaliert wird. Und so startet sie eine Befreiungsaktion.
Das ist ja auch wohl das einzig Richtige, aber das ist kein Strohfeuer aus der Jugend, denn das Mädchen wird erwachsen.
Mit 19 hat Mabel nichts von ihrer unbändigen Energie und ihren Tierschutzinstinkten verloren. Und auch die Wut kocht immer wieder in ihr hoch, vor allem wenn die Bauarbeiter im Auftrag des eitlen Bürgermeisters Jerry Generazzo für eine Umgehungsstraße das geliebte Biotop betonieren wollen.
Wie wir von Douglas Adams wissen, sind Umgehungsstraßen immer ein Gräuel. Dann allerdings setzt der Science-Fiction-Teil im Film ein, Mabel überträgt ihren Geist avatarmäßig in einen Biber und organisiert den tierischen Widerstand. Die Rheinische Post reüssiert Mabels Charakter so.
Die Wut, die immer wieder in Mabel brodelt, ist einerseits der Antriebsmotor für ihren Aktivismus, andererseits aber auch der Ausdruck einer tiefen Einsamkeit und Hilflosigkeit gegenüber der Unveränderbarkeit der Verhältnisse.
Dass die Wut ihr Antriebsmotor ist, glauben wir gerne. Aber wieso wird dann gleichzeitig was von Hilflosigkeit geschwafelt? Nein, nein, liebe Rheinische, diesen Versuch, die angebliche Unveränderbarkeit der Verhältnisse herbeizuschreiben, nehmen wir nicht an. Damit sind schon etliche Königreiche gescheitert. Auch Kapitalismus und Staat werden irgendwann dran sein. We'll be right back.
przelew pestanie, a na młyno jakie błanie. Kara, no ty kara.